Moin zusammen und Servus in die Runde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tommys Talk. Mein Name ist Thomas Schulz und heute mein zweiter Gast, Michael Stickeln, der Landrat des Kreises Höxter. Und tatsächlich, Michael ist als zweiter Gast bei mir und mein erster Gast mit einem eigenen Wikipedia-Eintrag. Und insofern freue ich mich, dass wir hier eine umfassende Vita vorliegen haben. Michael ist der Landrat des Kreises Höxter und ich möchte mit ihm darüber sprechen, ob Kommunalpolitik noch Spaß macht. Gibt es für die Bürger noch gute Ergebnisse oder lähmt manchmal die Angst vor dem Wutbürger und keiner kommt mehr so richtig ins Handeln? Wie gelingt in unserer schnellen Zeit die Verbindung zwischen Familie und Beruf? Wo bleibt der Mensch, wenn es um Ergebnisse geht? Und woher nimmt Michael die Kraft für seinen Beruf und seine Berufung? Michael Stickeln, Landrat des Kreises Höxter, war lange Bürgermeister von Warburg und ist jetzt als Landrat der oberste Kommunalbeamte im Kreis Höxter. Wie man das wird und was das wirklich bedeutet, darüber sprechen wir heute. Michael, herzlich willkommen.
Hallo lieber Tommy, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, bei dir im Podcast zu sein, lieber Tommy. War gleich begeistert von der Idee. Du bringst immer viele Ideen, nicht nur auf das Tablett, sondern du setzt sie auch um. Das unterscheidet dich von so manchem. Aber vorab vielleicht die Frage, ist ein Wikipedia-Eintrag ein Qualitätsmerkmal? Ich weiß es nicht, ich glaube es nicht. Nicht zwingend, nicht unbedingt. Aber ja, du hast mich mal wieder daran erinnert. Vielleicht sollte ich auch mal reinschauen, was da so alles über mich steht. Vielleicht beantwortet sich dann die eine oder andere Frage schon von selbst, die du gerade gestellt hast. Aber die sollten wir jetzt mal nacheinander abarbeiten, weil ich habe die erste schon wieder vergessen, nachdem du die letzte adressiert hast.
Du, das machen wir. Das machen wir gemeinsam, lieber Michael. Und ich bin ja auch noch ein bisschen am Üben hier mit dem Podcast und meine Rolle zu finden ist ja auch nicht so ganz einfach. Ich habe mir das viel leichter vorgestellt, zum Podcast zu machen. Gleichwohl, es macht unfassbar viel Spaß und es liegt natürlich auch an den Menschen, die jetzt zu mir kommen. Und da hatte ich ja schon gesagt, dass ich mich sehr darüber freue, dass du hier bist. Was uns beide verbindet, ist, glaube ich, in der Tat eine ganz gute Umsetzungsfreude und dass wir auf der gleichen Grundschule waren. Denn wenn ich mir deinen Lebenslauf angucke, die ja ehrlich? Auf der Website, ja, klar, du warst ein Jahr vor mir, also du bist ja ein Jahr älter als ich,
oh, Michael ist
geboren. Ja, bitteschön. Nee, du bist sogar zwei Jahre Details. Älter, mein Lieber. Du hast den noch selber hochgeladen, den CV, mein Lieber. Der ist immer noch online hier auf der Stadt Warburg. Mhm. Also Michael ist Diplom-Verwaltungswirt und Wirtschaftsdiplom-Betriebswirt, VWA. Er war auf der katholischen Grundschule in Warburg, auf der ich auch war. Das verbindet uns beide.
Halt, Tommy, ungerne, aber da lege ich natürlich Wert auch. Ich war auf der katholischen Grundschule in Daseburg. Steht das falsch irgendwo?
Oh.
Das müssen wir korrigieren.
Dann müssen wir das korrigieren. Da steht Katholische Grundschule Warburg, Daseburg.
Ah, das ist heute, damals war der Grundschulverbund, wie er sich heute darstellt, heute ist die Katholische Grundschule in Warburg tatsächlich mit einem Teilstandort in Daseburg eine einheitliche Schule. Damals war die Katholische Grundschule in Daseburg noch selbstständig. Eine Klassenlehrerin war eine Frau Müller. Ich erinnere mich noch gut an sie, ja.
Hoffentlich erinnert die sich auch gut an dich.
Ja, das weiß ich nicht. Müsste man sie mal fragen.
Aber das ist ja schön. Dann haben wir beide wieder was gelernt. Das ist der CV, der auf der Website der Stadt Warburg noch hinterlegt ist. Und ich habe dann das Falsche rausgelesen. Da waren wir nicht auf der gleichen Grundschule. Macht aber nichts. Grundschule, Daseburg, Realschulabschluss, Fachoberschule, Verwaltungsfachangestellter. Und dann die üblichen Stationen, die man so hat als Angestellter in der öffentlichen Verwaltung. Und dann wurde Michael Bürgermeister. Und das war ein bisschen die Zeit, wo ich nicht in Warburg war. Ich habe ja hier Abitur gemacht, 89, bin dann weggegangen, war 30 Jahre unterwegs, bin dann 2019 wiedergekommen. Habe da dich, Michael, eigentlich erst richtig kennengelernt. Aber in der Zeit, wo du hier die Hauptarbeit in Warburg geleistet hast als Bürgermeister, war ich gar nicht da. Ich habe das gar nicht richtig mitgekriegt. Aber du warst Bürgermeister für drei Amtszeiten, wenn ich das richtig weiß, von 2004 bis 2020. Und da frage ich mich, Michael, wie wird man Bürgermeister? Will man das auf der katholischen Grundschule in Daseburg schon? Oder wie kommt das? Wie war das? Wie bist du Bürgermeister geworden? Lass uns da mal kurz hingucken, bitte.
Ehrlicherweise will man das nicht gezielt. Und auf einer Grundschule schon mal gar nicht. Da hatte ich ganz andere Sachen im Kopf, ehrlicherweise.
Mädchen
da,
wahrscheinlich, oder?
Ja,
Mädchen?
Ehrlicherweise auch. Vereinzelt. Und tatsächlich, da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ein Mädchen insbesondere, und hatte dann auch gleich den Berufswunsch übernommen in der Grundschule von dem Beruf, den ihr Vater ausübte, der deinem Beruf entspricht sozusagen. Nicht in der jetzigen Form, nicht Interimsmanagement, aber du bist ja auch Rechtsanwalt. Mehr sage ich nicht. Jeder, der die Klasse kennt, kann das jetzt schon 1:1 nachvollziehen. Aber ich habe mich dann doch eines Besseren offensichtlich belehrt, aus meiner Sicht eines Besseren, weil ich wäre sicher kein guter Rechtsanwalt geworden. Zwischendurch hatte ich auch mal die Idee, weil ich sehr, sehr gerne koche, Koch zu werden. Aber dann habe ich mich doch davon tatsächlich auch überzeugen lassen, indem ich gewisse Gespräche geführt habe, dass das doch vielleicht für mich so keine gute Idee wäre, weil man das einfach nicht mit dem Hobby vergleichen kann. Der Koch ist immer dann im Einsatz, in der Regel, wenn andere feiern, zu den Feiertagen, am Wochenende und. Und das war dann tatsächlich keine Option für mich.
Also Bürgermeister, nicht in der Grundschule, Rechtsanwalt, Koch. Und wie ging es weiter? Also die Ideen, die du hattest, Koch ist auch Quatsch, weil du immer arbeiten musst, wenn andere frei haben. Das kann ich nachvollziehen. Wie ging es denn da weiter? Also wie hat sich das entwickelt? Wie ist?
Soll ich dir das sagen?
Ja, bitte.
Ja, also die Schule hast du ja gerade zusammengefasst. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht weiter ausführen. Aber eine Sache dann vielleicht doch noch. Ich habe ein Jahr die Höhere Handelsschule am Johann-Konrad-Schlaum Berufskolleg in Warburg besucht und wir hatten dort einen Klassenlehrer, Wiedemeyer hieß der. Der war gebürtiger Österreicher, Wiener, glaube ich sogar, hat mal in der freien Wirtschaft gearbeitet und war unser Klassenlehrer. Wirklich ein ganz cooler Typ, wenn ich das mal so sagen darf. Echt aus der Praxis und ich weiß nicht, irgendwie hat er mich immer begeistert. Und ich habe dann, das war so meine Orientierungsphase, wusste ich noch nicht so richtig, gehst du in den technischen Beruf oder gehst du im kaufmännischen Verwaltungsbereich, in der Ausbildung, wie auch immer. Und dann habe ich mich dementsprechend auch sehr breit aufgestellt beworben. Und ich hatte eine Zusage bei der Stadt Warburg für das Ausbildungsfeld Verwaltungsfachangestellter. Und ich hatte eine Zusage von Nixdorf. Das war damals das Unternehmen überhaupt in der ganzen Region. Für, ich weiß gar nicht mehr, Feinmechaniker, für ... Ich kriege es nicht mal mehr, das Berufsbild gibt es, glaube ich, so in dieser Form heute gar nicht mehr. Jedenfalls im technischen Bereich, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ne? Mit Aufnahmetest, mit allem drum und dran, das hat also bei Nixdorf auch gut geklappt. Und ich habe mich für die Stadt Warburg entschieden, für die Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter. Und da hat er mich zur Brust genommen. Da sagte er wie ein Wiedemeyer zu mir, ja, Michael, ich kann ihn jetzt nicht so mit seinem Wiener Dialekt nachmachen. Ja, Michael, sag's mal, spinnst du? Du Feigling, du kriegst eine Zusage von Nixdorf und gehst zur Stadt Warburg? Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Und da war ich das erste Mal, ja, nicht deprimiert, aber doch nachdenklich, muss ich sagen. Und dann, das muss ich auch sagen, die ersten Tage in der Ausbildung waren dann auch nicht so wirklich gut. Ich habe beim Mitarbeiter dort gesessen, der nicht sehr kommunikativ war. Im Grunde am ersten Tag, glaube ich, so gut wie gar nicht mit mir gesprochen hat. Und ich wusste gar nicht, was machst du denn hier eigentlich? Was sollst du denn hier? Und also das war ein bisschen schwieriger Start. Aber am Ende des Tages war es gut. Es hat mir Spaß gemacht. Die Verwaltungsarbeit ist tatsächlich, das hört sich trocken an, bürokratisch, ja, war es damals auch noch etwas mehr wie heute. Ist es leider heute auch noch mehr, als mir lieb ist. Aber es ist ein sehr spannendes Aufgabenfeld. Du hast einen sehr, sehr breiten Bauchladen. Alles, was du machst, hat in irgendeiner Art und Weise direkt, mittelbar oder sogar unmittelbar mit den Bürgerinnen und Bürgern zu tun, mit deiner Heimat also auch zu tun. Und das hat mich dann begeistert. Und nach der Ausbildung habe ich dann tatsächlich erst mein Wirtschaftsabitur am Ludwig-Erhard-Berufskolleg in Paderborn gemacht. War dort erstaunlicherweise auch in der Klasse mit dem heutigen Bürgermeister der Stadt Nier, mit Johannes Schlütz. Und danach habe ich mich dann wieder bei der Stadt Warburg beworben für das duale Studium, was du gerade gesagt hast, Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. Diplom-Verwaltungswirt hieß das damals, der Abschluss, der akademische Grad, heute heißt das Bachelor of Arts. Und da, auch interessanterweise, war ich im gleichen Kurs mit Christian Haase, unserem jetzigen Bundestagsabgeordneten, und mit Uli Berger, dem jetzigen Bürgermeister aus Salzgotten. Und Martin Finke, dem jetzigen Kämmerer der Stadt Höxter, also irgendwo, weiß ich nicht, haben wir uns irgendwie alle beruflich aus den Augen verloren und begegnen uns jetzt in unterschiedlichsten Funktionen und Situationen immer wieder.
Ganz kurzer Einschub, das ist ja auch eine Sache, die ich ja auch kenne aus meinem Leben. Ne? Leute machen eine Ausbildung, wir sind jetzt beide Mitte, Ende 50, wir zwei. Und
Sag Mitte.
Mitte.
Runde ab, ich kann noch. 57 abrunden.
Und der feine Herr ist 2 Jahre älter als ich, Leute. Also nicht, dass wir das hier missverstehen. Ja. Ich sehe nur älter aus. It's the age, not the mileage.
Das sagst du.
Aber egal. Also ich kann das gut nachvollziehen, Michael. Wir haben ja alle unseren Berufsweg, das geht so seinen Gang. Man trifft Menschen und das ist ja normal, dass die Netzwerke wachsen über die Jahre. Und das ist ja normal, wenn man im gleichen, ähnlichen Beritt unterwegs ist beruflich, dass man die Menschen immer wieder trifft. Und da ist ja auch überhaupt nichts Verwerfliches daran. Deswegen möchte ich hier mal ausdrücklich eine Lanze brechen, weil ich manchmal auch so höre, ja, die Netzwerke und die da oben und die Politik, da kommen wir später nochmal zu, diese unsäglichen Anwürfe gegenüber unseren Politikern, die ich überhaupt nicht teile, worüber ich auch gerne mit dir sprechen möchte,
ja,
weil ich da eine große Hochachtung habe vor Menschen wie dir, die das auch ertragen, als Leistungsträger immer irgendwelchen Anwürfen ausgesetzt zu sein. Klammer zu, da kommen wir nachher zu. Ich finde es völlig normal, dass es Netzwerke gibt, dass Menschsein und Erfolg lebt von Netzwerken und deswegen ist es auch völlig normal. Das ist in der Wirtschaft so, das ist bei mir so. Ich treffe auch immer die gleichen Leute und insofern, dass du den Bürgermeister, wie du es gerade genannt hast, so und so mit denen studiert hast, ist ein normaler Verlauf. Und hilft ja auch dann, Dinge voranzutreiben und Dinge gestalten zu können, wenn man sich vertraut und wenn man Menschen hat, an die man sich wenden kann. Okay, also dann hast du das Studium noch gemacht, warst dann in Volkmarsen, glaube ich, als Angestellter in der hessischen Partnerstadt und bist dann irgendwie so nach ein paar Jahren, wie bist du auf das schmale Brett gekommen, Bürgermeister zu werden? Nochmal, warum ich das frage, Michael, du hast hier eine hohe Anerkennung, du wirst das jetzt von dir weisen, du wirst das spüren, du weißt das auch. Aber ich möchte trotzdem nochmal expressis verbis hier auch formulieren. Ich komme nach 30 Jahren zurück nach Warburg. Ich habe Michael Stickeln ab und zu in der Zeitung gesehen, der Bürgermeister, der macht dies und das. Jetzt hast du auch noch den gleichen Nachnamen wie meine erste Freundin. Du bist auch noch verwandt.
Ja, genau. So ist das.
So ist das. Also ich kriege das alles so ein bisschen mit, komme nach 30 Jahren wieder und sehe, jetzt ist der Kerl auch noch Landrat geworden, der für so lange Bürgermeister war. Also ich habe eine hohe Achtung vor Menschen, die kommunalpolitisch Verantwortung übernehmen. Und das hast du getan als Bürgermeister. Und dein Standing hier ist gut. Du hast sicherlich Fehler gemacht, ganz sicher. Und Leute haben auch einen differenzierten Blick auf Michael Stickeln. Aber immer, als ich hier fragte, was hältst du von Stickeln? Also 80% gute Aussagen, 20%, naja, hätte auch anders machen können. Ne? Aber überwiegend positiv. Das finde ich beeindruckend. Wie kommt man dazu, sich dem auszusetzen? Ich hätte da keine Lust zu. Ich hätte keine Lust dazu, durch die Stadt zu gehen und immer erkannt zu werden. 15 Jahre, du bist immer im Amt, du bist immer in der Rolle. Du kannst nicht einfach mal dich daneben benehmen und dich betrinken auf der Oktoberwoche. Dann würde es sofort heißen, der Bürgermeister ist betrunken. Das kannst du nicht machen, das funktioniert nicht. Du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Warum macht man das?
Also tatsächlich hast du ja gefragt, wie bist du auf das Brett gekommen? Das bin ich tatsächlich gar nicht selber. 16 Jahre waren es. Es ist also folgendermaßen gewesen. Ich bin nach der Ausbildung, also nach dem Studium, war ich dann eine Zeit lang erst bei der Stadt Warburg. Im Beamtenverhältnis bist du dann, wenn du das duale Studium, den Abschluss, Diplomverwaltungswirt gemacht hast und war da auch zuletzt stellvertretender Sozialamtsleiter. Dann ist der langjährige Bürgermeister von Volkmarsen, der damals gerade frisch gewählt wurde, aus dem auch eine enge Freundschaft entstanden ist, Hartmut Lindekugel gewählt worden. Und Hartmut Lindekugel hat tatsächlich mich dann abgeworben. Ich bin dann nach Volkmarsen gegangen und bin dort Büroleiter, so nannte man dort die Funktion. In Nordrhein-Westfalen kennt man die Funktionsbezeichnung so nicht. Das ist sowas wie Hauptamtsleiter geworden und 4 Monate später auch noch kaufmännischer Betriebsleiter der dortigen Stadtwerke. Das Ganze war ich 5,5 Jahre und ich habe in der Zeit durch Hartmut, mit Hartmut in dieser Konstellation und Funktion sehr, 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 sehr viel gelernt. Sehr viel. Ich hatte unmittelbar auch mit der Kommunalpolitik zu tun, habe an den Magistratssitzungen, und das ist so das oberste Verwaltungsorgan, was in Hessen bei kleinen Städten ehrenamtlich besetzt ist, teilgenommen und. Und dann hatte mein unmittelbarer Amtsvorgänger Walter Helmuth einmal gesagt, dass er zur nächsten Kommunalwahl nicht noch einmal antritt. Das war der erste hauptamtliche Bürgermeister Walter Helmuth der Stadt Warburg. 1999 gewählt. Die Amtszeit betrug wie heute nach wie vor 5 Jahre. Und da bin ich angesprochen worden, gar nicht erst aus der eigenen Partei, ich bin ja Mitglied der CDU, sondern von allen möglichen Leuten, die gesagt haben, Mensch, tritt du doch an, du hast das von der Pike auf gelernt, du bist vernetzt, man kennt dich, du bist ehrenamtlich aktiv, du bist im Musikverein und hast da Funktion, Vorsitz und so weiter und so fort. Und meine erste Reaktion war, ja, ich will nicht sagen schockierend, aber ich habe dann doch gesagt, was ich, Bürgermeister, kommt der auf gar keinen Fall. Und dann nahm das immer mehr zu. Das waren wirklich keine Einzelfälle. Ich bin wirklich häufig angesprochen worden. Und dann, als das dann langsam in die finale Phase ging, kamen auch Leute aus meiner Partei auf mich zu, haben das im Grunde, das Argument war immer das gleiche. Du hast die Erfahrung, du hast in Anführungsstrichen, das sage ich jetzt, was andere gesagt haben, die Kompetenz, du bist vernetzt, du kommst hier aus der Region, kennst alle irgendwie und ja, und dann habe ich mich mal zurückgezogen, habe gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Ganz objektiv betrachtet haben wir ja zumindest nicht Unrecht. Ne? Ich habe Erfahrung, ich habe das gelernt von der Pike auf. Ich habe auch tatsächlich sehr, sehr jung, ich bin mit 34 Jahren, bin ich am Endamt des gehobenen Dienstes angekommen. Also war Oberamtsrat, also insofern ein kleines Indiz vielleicht dafür, dass ich zumindest nicht alles verkehrt gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, ja, du willst ja auch hier nie weg. Du willst ja in deiner Heimat bleiben. Ich bin auch als Volkswirt berufstätig, war immer hier vor Ort geblieben. Und
das war dir klar. Du bist ein Warburger Jung, du bist Ostwestfale, du willst ja nicht weg.
Dorfkind und stolz drauf.
Das ist eine klare Ansage. Das finde ich gut. Deswegen unterbreche ich dich gerade, weil ich 30 Jahre weg war und froh war, hier abhauen zu können mit 19, weil mir das alles zu eng war und jeder wusste, was der Tankstellensohn für Freundschaften pflegt. Und da wurde immer geredet. Mir war das alles viel zu eng und ich wollte weg. Jetzt bin ich wieder da und freue mich, hier zu sein. Und deswegen finde ich es auch so schön, dass da jemand ist, der sagt, ich bin Dorfkind, ich finde das super hier und ich wollte nie weg. Ja klar, das ist natürlich eine gute Karrieremöglichkeit, den nächsten Schritt zu machen, wenn man sich weiterentwickeln will. Ja, verstanden.
Genau, und dann war das eben so. Ne? Dann habe ich mich zur Wahl gestellt und ja, bin dann tatsächlich auch dreimal mit sehr guten Wahlergebnissen wiedergewählt worden oder gewählt und wiedergewählt worden, was mich mit Dankbarkeit und Demut erfüllt, das muss ich sagen. Die Einschränkung hat man, das, was du beschrieben hast, ist richtig. Irgendwie kennen alle eine nach 16 Jahren erst recht. Und man kennt natürlich nicht alle. Ne? Aber man begegnet ja auch Menschen, die man vermeintlich nicht mit Namen kennt oder so freundlich. So ist das jedenfalls bei mir. Ich gehe unvoreingenommen auf alle Menschen zu. Für mich sind alle gleich. Und insofern, das Einzige, was halt eine Herausforderung ist, ich bin da schon immer gerne mit meiner Frau und der Familie dann in Urlaub gefahren und war dann, wenn ich Urlaub hatte, wirklich weg, weil ich bin so gestrickt, wenn ich Urlaub habe und es kommt eine Einladung zu einem Termin, zur Veranstaltung, dann würde ich nie absagen und sagen, ich habe Urlaub, in Klammern, bin aber zu Hause, Klammer zu und komme nicht. Dann bin ich so gestrickt, dann würde ich losmarschieren. Und deswegen mussten wir immer wegfahren.
Deswegen weg im Urlaub, kann ich total nachvollziehen. Lass mich mal kurz einhaken. Für mich bist du schon in einem sehr positiven Sinne so ein bisschen ein Menschenfänger. Und du hast vorhin gesagt, dass du allen Menschen unvoreingenommen und gleich begegnest. Das ist eine Eigenschaft, die ich sehr schätze. Hast du eine Idee, wo das bei dir herkommt, warum du das kannst? Weil du bist authentisch, das ist auch authentisch so. Am Anfang war ich mir nicht sicher, als ich dich zuerst sah, da komme ich nachher nochmal zu. Ich dachte, warum lächelt der mich an, der kennt mich doch gar nicht. Ne?
Aber ja, dann habe ich gemerkt, dass du das... Ich weiß, was du meinst, ja.
Genau, du kanntest mich, aber ich dachte, der kennt mich doch gar nicht. Warum ist denn der so nett, warum lächelt der? Der muss ja jedem zulächeln. Nee, tut er nicht, Herr Stickel meint das ernst. Also das schätze ich wirklich an dir und das, weil es eben kongruent ist und authentisch ist, merken die Leute das. Warum kannst du das? Warum liebst du die Menschen? Warum ist denn das so? Warum bist du nicht so ein Grießkram geworden? Liegt das an deiner Mutter oder wer hat dir das beigebracht?
Das kann ich seriös und ehrlich gar nicht beantworten, aber ich kenne das nicht anders. Also vielleicht, sicherlich wird ein Teil die Erziehung mit mich geprägt haben, ein Teil vielleicht auch, halte ich immer sehr, sehr viel von, auch das zu erwähnen, dass das aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist, die in Anführungsstrichen Erziehung oder die Sozialisierung, sagen wir es vielleicht mal so, im Verein, ja, im Musikverein. Ich bin mit meinem sechsten Lebensjahr in den Musikverein gegangen, habe dann irgendwie auch da relativ früh verantwortet übernommen bei Jugendleiter. Erstmal fängt man Notenwart, Jugendleiter, stellvertretender Dirigent, stellvertretender Vorsitzender und 17 Jahre auch Vorsitzender des Musikvereins, übrigens noch zu meiner Zeit, als ich Bürgermeister war. Und in so einem Verein, das ist beim Sportverein nicht anders als im Musikverein und ist in anderen Vereinsstrukturen auch nicht anders. Da ist man füreinander da. Da lernt man mal nach vorne zu gehen, Verantwortung zu übernehmen. Man lernt aber auch, sich zurückzunehmen. Das ist im Fußball so, das ist in Musik so. Da, wenn man ein tolles Stück hat und hat ein Solo steht, dann muss man sich immer trauen, lauter zu spielen und so in dem Bewusstsein, dass dann nicht nur die Zuhörerinnen und Zuhörer hören, sondern auch die eigenen Vereinsmitglieder im Orchester. Man muss aber auch an einer Stelle, wenn man das eben nicht hat und wenn da ein Piano oder so leise drunter steht, sich zurücknehmen und anderen den Raum lassen. Und. Also in so einem Verein, da lernt man so unglaublich viel, was für das Leben prägt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Menschen, die in Vereinen aktiv sind, die müssen nicht einen Vorstandsposten übernehmen, aber die im Verein aktiv sind, die da irgendwie unterwegs sind, die bringen für mich persönlich, das ist auch meine Erfahrung, sage ich mal, im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen, die bringen besondere Eigenschaften in der Regel mit. Und also von daher wird das eine Mischung sein, wahrscheinlich aus Erziehung, Veranlagung und dieser Vereinsprägung, denke ich mal.
Ja, verstehe ich. Weißt du, dass du erinnerst dich ja daran, als wir uns kennenlernen, ich komme zurück und bin hier in einem Restaurant, da sehe ich den Landrat.
In der Dehle war das, genau.
In der Dehle war das, genau. In der Dehle hier in Germete, ein sehr gutes Restaurant. Ich habe ein Seminar dort gehalten mit einer Kollegin und dann lächelt mich da der ehemalige Bürgermeister und jetzt scheinbar Landrat an. Und ich denke, wieso lächelt denn der? Der kennt mich doch gar nicht. Ne? Naja, ist halt ein Politiker, der muss halt immer freundlich sein. Habe ich so gedacht in mir. Ich war total ungerecht dir gegenüber. Also meine Gedankenwelt war ungerecht. Ich war vorgeprägt und ich dachte, ja, wenn ich Bürgermeister, Landrat wäre, dann würde ich ja auch jeden anlächeln, der mich anguckt, weil ich weiß ja nicht, ob der mich kennt. Und ne? Ich bin zu dir hingegangen, zu dir und zu der Inhaberin von der Dehle. Wir haben geplaudert und du hattest einen Zeitungsartikel gelesen, den ich über mich hier gemacht hatte und du wusstest, wer ich bin. Und das war kein leeres Lächeln, sondern du hast dir das wirklich gemerkt. Und da hast du mich zum ersten Mal beeindruckt, weil ich dachte, Alter, der hat doch so viele Kontakte, der Typ. Wieso kann der sich das merken? Ist ja interessant. Und das fand ich wirklich toll. Und ich glaube, das ist ein Teil deines Erfolges oder ein Teil deiner Vernetzung und ein Teil deines Seins und deines Wiedergewähltwerdens bei allem Stress, den du hast und allem Widerspruch, den du mit Sicherheit bekommst. Aber mich hat das beeindruckt. Wie war denn da die Situation für dich, als du mich da gesehen hast? Du, kurze Hose, was war denn so dein Gefühl, wenn du jetzt zurückkommst?
Ja, ich hatte tatsächlich den Artikel, der über dich geschrieben wurde, als Rückkehrer im Westfalenblatt gelesen und habe mir das natürlich gemerkt. Und ich kannte dich auch, weil du mit Freund von mir, Kai Assauer und Olaf Kran und so in diesem Dunstfeld so im Abitur mit unterwegs wärst. Und da haben wir uns halt auch schon mal gesehen. Und ich fand den Artikel so toll, weil der meine innere Überzeugung auch widerspiegelt in dem, was du dort gesagt hast über den ländlichen Raum, der von Großstädtern einstweilen immer belächelt wird. Wobei ich sagen oder immer wieder sage, der ländliche Raum kann ohne den Ballungsraum sehr, sehr gut zurechtkommen. Umgekehrt ist es schwierig. Ne? Es sind Energieraum, Kornkammer, Erholungsraum, Ausweichsraum, alles für den Ballungsraum. Wir kommen zurecht ohne Ballungsraum. Der Ballungsraum braucht aber uns für eben all diese Zwecke, die ich gerade aufgeschrieben habe. Naja, und da habe ich dich gesehen. Ich kam gerade von einem Grußwort, was ich gehalten habe, einer Distriktübergabe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von den Rotary Club. Das war sehr, sehr schön. Da durfte ich den Kreis Höchste vorstellen, kam da raus, war schönes Wetter, du standst draußen, hast geraucht, genau. Und da haben wir uns den Blick haben sich getroffen und ich habe gelächelt, du hast gelächelt. Du sahst interessant aus, wenn ich das so formulieren darf. Du hattest eine Bermuda-Shorts, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Und genau. Oben, ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, war es ein Sakko oder zumindest ein Hemd. Also das war irgendwie oben Business und unten Freizeit. Und dann kamen wir ins Gespräch und du hast gesagt, du hast da gerade eben mit einer Kollegin, das hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber ein Seminar in der Dehle in Germete. Und dann kamen wir ins Gespräch und du hast mir genau zwei Fragen gestellt, die ich interessant fand. Zum einen hast du gefragt, warum bezeichnet ihr euch denn als ländlicher Raum? Und da habe ich dir geantwortet, ich sage ja, weil wir das ohne Zweifel sind, Punkt 1 und Punkt 2, das tut uns auch gut, dass wir der sind, denn für den ländlichen Raum gibt es in der Tat auch relativ viele Förderprojekte, Fördermittel auch, die wir in vielen Fällen sehr, sehr erfolgreich abgreifen, wenn ich das mal so in Anführungsstrichen gesetzt sagen darf, also um die wir uns sehr, sehr erfolgreich bewerben, mit denen wir hier einiges nach vorne bringen können. Ich sage, als was würden, damals haben wir uns noch gesiezt, würden Sie uns denn bezeichnen? hast du gesagt, naja, jedenfalls nicht als ländlicher Raum. Du hast wörtlich gesagt, als ländlichen Raum bezeichne ich die Uckermark. Da ist ja weit und breit nichts. Hier ist ja so viel. Ihr liegt doch, wir liegen doch in der Mitte von Deutschland und. Mit all dem hast du recht gehabt und dennoch, glaube ich, sind wir ländlicher Raum und dürfen da auch stolz drauf sein. Zweite Frage war von dir, warum macht ihr euch mit der Breitbandversorgung hier so schlecht? Ich sag, wir machen uns nicht schlecht nach meinem Dafürhalten, sondern wir sind positiv unzufrieden und wollen natürlich FTTB, also Fiber to the Building, FTTA, Fiber to the Home, Glasfaser bis an jedes Gebäude, bis in jede Wohnung, weil die Datenautobahn eine unheimliche Chance beinhaltet für den ländlichen Raum, insbesondere um Beruf und Familie zu vereinbaren, aber auch um kreative Köpfe, die heute auch nicht mehr die Großstadt suchen, sondern eher die intakte Natur, den Ausgleich zu einem stressigen Berufsleben in der intakten Natur. Und da wollen wir eben noch weitere Schritte gehen. Damals hatten wir noch die FTTC-Lösung, überwiegend Fiber to the Curb, also zum Kabelverzeiler. Und da hast du gesagt, was mich wiederum gewundert hat, du hättest dein Büro gehabt in Köln und oder dein Wohnung und Büro, wie auch immer, und die Glasfaserversorgung im kleinen Wormeln, kleinen, aber schönen Wormeln, das weißt du, das wissen wir beide, ist besser als da, wo du gelebt, gearbeitet hast. Das hat mich gewundert, hat mich aber dennoch nicht zufriedengestellt, weil wir dahin wollten, wo wir jetzt in den weitesten Teilen auch wirklich sind. Wir haben 10 Städte im Kreis, 124 Dörfer und wir haben eine sehr, sehr, sehr hohe Ausbauquote. FTTB, FTTH, also Glasfaser bis ins Gebäude, bis in die Wohnung. Aber auch da gibt es Herausforderungen. Natürlich nicht in jeder Liegenschaft. Die Außenlagen sind sehr, sehr schwierig darzustellen. Also wir haben an mehreren Förderaufrufen einen geförderten Ausbau vorangetrieben. Vorausgehend musste dann immer ein sogenannter eigenwirtschaftlicher Ausbau, den die Telekommunikationsunternehmen selber machen, mit dem Hintergrund, dass dann eben dafür keine Fördermittel eingesetzt werden müssen.
Aber das ist immer eine Frage der Perspektive. Da hast du natürlich völlig recht und du hast es auch sehr schön formuliert. Es ist wirklich so gewesen, dass in Stommeln, wo ich lebte, zwischen Köln und Düsseldorf, das Internet nicht so gut war zu dem damaligen Zeitpunkt wie hier in Wormeln auf dem Land oder in der ländlichen Region. Und ich hätte niemals hier hinkommen können mit meiner Firma, wenn ich aus dem Fenster gucke, da den Funkturm hätte, der eine Handyversorgung sicherstellt, der direkt an der Autobahn ist, an der A44. Also wenn ich keine Handyverbindung hier hätte, hätte ich hier nicht herkommen können. Und wenn das Internet schlecht wäre, hätte ich auch nicht herkommen können. It's a matter of perspective, das meine ich ja damit. Je nachdem, von wo du guckst, es ist gut, nicht satt zu sein und immer weiter daran zu arbeiten, es besser zu machen. Aber ihr wart damals schon besser als das Rheinland.
Das sind wir bis heute, Thomas.
Ja, genau.
Die Rheinländer-Kollegen mögen mir das verzeihen. Das war natürlich ein Spaß. Wir sind alle gut.
Ja, das ist ja der Grundkonsens, ist, dass wir alle gut und gleich sind. Aber wir sind die Ostwestfalen, die halten, was die Rheinländer versprechen.
Genau so ist es.
Also das ist schon, das war so unsere Sommerbegegnung vor einigen Jahren. Und seitdem haben wir immer regelmäßig Kontakt. Ich finde das immer sehr bereichernd von dir, auch mal so ein paar Sachen zu hören, wie so das Leben in der Kommunalpolitik läuft, mit was du dich beschäftigen musst, darfst, was du erreichen darfst und kannst. Und wenn wir dann gleich mal zum Abschluss kommen, auch deiner Bürgermeisterzeit, um den nächsten Schritt zu machen, wäre meine abschließende Frage in dem Zusammenhang, gibt es irgendwas, was so, und ich weiß, dass du dich nicht selber lobst und so, aber spring mal über deinen Schatten, was ist so ein bisschen dein Vermächtnis als Bürgermeister? Gibt es sowas? Was war so ein großer Erfolg, wo du richtig stolz bist? Ich weiß, wir sind Hansestadt geworden, während du Bürgermeister warst, Hansestadt Warburg. Ich weiß, dass wir das Hotel Zeitgeist gebaut haben, als du Bürgermeister warst. Aber gibt es noch irgendwas, wo du zurückguckst und sagst, jo, Micha, das war schön, dass wir das gemeinsam auf die Kette gekriegt haben und dass ich das mit durchsteuern durfte?
Also Stolz, das weißt du, ist keine Eigenschaft von mir. Dankbar und Freude bringst dann eher auf den Punkt. Da war eine ganze Menge an Projekten in den Ortschaften oder der barrierefreie Umbau in der Warburger Innenstadt, der über 7 mit Planungsjahre, über 9 Jahre dann sogar ging. Aber das aus meiner Sicht, ich glaube, sagen zu dürfen, für die Bevölkerung wichtigste Ereignis und der auch wichtigste, in Anführungsstrichen, Erfolg ist sicherlich die Rettung unseres Warburger Krankenhauses gewesen, wo ich mich ganz am Anfang meiner Amtszeit mit auseinandersetzen musste. Ich bin zum 1.10.2004 ins Amt gekommen und im Dezember 2004 musste der Stadtrat Warburg ähnlich wie der Kreistag in Höxter. Das St. Petrushospital gehörte damals zu 60% im Kreis Höxter und zu 40% der Stadt Warburg, entscheiden über einen Verkauf. Und ich habe diese Frage von Anfang an sehr, sehr, sehr ernst genommen und sie für sehr, sehr wichtig erachtet. Ich bin also tatsächlich ins Ruhrgebiet gefahren und habe mich dort mit Chefärzten des, ich will das keine Namen nennen, aber des angedachten Klinikbetreibers getroffen. Und die Chefärzte haben mir alle davon abgeraten, dass wir an diese Klinikkette verkaufen. Weil sie sagen, unsere wirtschaftlichen Verhältnisse sind schwieriger, schlechter geworden und. Übereinstimmt. Ich habe das meinem damaligen Vorvorgänger Hubertus Backhaus mitgeteilt. Ich sage, damals haben wir uns noch gesiezt. Ich sage, Backhaus. Und ich habe also die eigene Politik davon versucht zu überzeugen, dass das unklug ist, an diesem Verkauf, den Verkauf zu stillen. Und ich habe das dann Backhaus erzählt. Backhaus, wir werden den Verkauf nicht zustimmen, aus den und den und den Gründen. Da habe ich damals gefragt, wer hat das gesagt? Da habe ich ihm gesagt, ich habe mich mit Chefärzten getroffen, ich sage, ich werde ihm keinen Namen nennen. Ich bin da sehr dankbar für diese offenen Worte. Wie gesagt, das war nachts, das war um 10, 11 Uhr, wo wir uns getroffen haben.
Wahnsinn.
Und
du warst Mitte 30 damals, ne?
Ich war gerade 35, ganz genau, ja. Und da hat er nur gesagt, Marktplatzgeschrei, er hat den Kreistag entscheiden lassen. Der Kreistag hat, ich glaube sogar einstimmig, bin mir nicht sicher, aber ich glaube einstimmig, dem Verkauf zugestimmt. Und der Warburger Stadtrat mit großer Mehrheit dagegen gestimmt. Danach hat er mir Vertrauensbruch vorgeworfen, obwohl, wie gesagt, ich offen, ehrlich, fair ihm alles gesagt habe. Er hat mir die Klamotten vor.
Das heißt, du hast dich gegen den Kreis gestellt.
Ich habe mich als knapp gerade gewählter Bürgermeister gegen den Kreis Höxter gestellt. Hatte danach auch, das muss ich ehrlich sagen, ziemlich einen Spießrutenlauf. Ich war dort natürlich.
Du warst kein Parteisoldat. Du warst in dem Moment kein Parteisoldat. Du hast gesagt, das ist falsch.
Ich habe die Richtung auch für den Stadtrat in Anführungsstrichen gemeinsam mit dem Stadtrat vorgegeben. Genau. Und tatsächlich haben wir mit großer, großer Mehrheit, nicht einstimmig, wir haben mit großer, großer Mehrheit gegen den Verkauf gestimmt. Dann hat er, wie gesagt, mir die Klamotten, wenn ich das so sage, da volle Füße geschmissen. Und wir mussten dann eben neue Wege finden, sozusagen. Und ich war Vorsitzender des Aufsichtsrates geworden und. Am Ende des Tages haben wir dann verhandeln können, Kreis und Stadt gemeinsam, ich in meiner Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrats und als stellvertretender Zweckverbandsvorsteher, haben wir dann an die Rhön Klinikum AG verkauft. Mit, wie ich finde, mit einem sehr, sehr guten Verhandlungsergebnis, das da lautete, wir kriegen ein Krankenhaus Neubau und. Es waren noch so ein paar Punkte mir persönlich sehr, sehr wichtig. Zum einen die Halt der Höfert-Kapelle, die jetzt noch da steht, isoliert. Das konnten wir rausverhandeln, tatsächlich, obwohl dieser Betrieb ja, also diese Krankenhauskapelle ja gar nichts mit dem Krankenhausbetrieb zu tun hat, wirtschaftlich eher eine Herausforderung ist, als statt eine Bereicherung, konnten wir verhandeln, dass man schlicht und ergreifend die Kapelle, das Dach musste vom Altbau des St. Petrushospitals getrennt werden. Da musste viel investiert werden, um diese Kapelle zu erhalten. Es war mir aber sehr wichtig, weil ich weiß, dass viele für ihre Angehörige oder für sich selbst gebetet haben, Trost suchten in schwierigen Situationen und auch städtebaulich war mir das wichtig, dass diese Erinnerung an das alte St. Petrushospital erhalten blieb, denn der Altbau wurde abgerissen. Auch das war noch eine Herausforderung. Der Denkmalschutz war da die Frage. Ich habe mich dann tatsächlich mit dem damaligen Staatssekretär in Düsseldorf.
Bist du da auch geboren in dem Krankenhaus, so wie ich, im St. Petrushospital?
Ich bin da auch geboren. Ja, genau. Insofern auch emotionales, gar keine Frage. Denkmalschutz, ich konnte das Thema abwenden. Denn wenn das alte Krankenhaus unter Denkmalschutz gestellt worden wäre, hätten wir den Neubau nicht bekommen. Und ein Krankenhausbetrieb muss zulässigerweise auch wirtschaftlich betrieben werden. Und dann habe ich seinerzeit mit dem damaligen Staatssekretär Dr. Horzjetzki in Düsseldorf viele Gespräche geführt, auch damals noch mit unserem damaligen Landtagsabgeordneten Hubertus Fehring. Und wir konnten abwenden, als Ministerentscheidung, die Entscheidung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe, die schon beschlossen hatte, das Gebäude wird Denkmal. Und mit Ministerentscheid wurde das gekippt, sodass der Neubau möglich war. So, und du siehst es heute, da sind tolle, tolle Kolleginnen und Kollegen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Pflegekräfte, Ärzte, Mediziner in allen vor- und nachgelagerten Bereichen, die dort großartige Arbeit machen, zum Wohl und zum Schutz unserer Gesundheit. Und ich glaube, bei aller Bescheidenheit, dass das tatsächlich wahrscheinlich, du hast vom Vermächtnis gesprochen, das würde ich jetzt nicht sagen, aber de facto ist das so, dass sich den Verkauf an die Gesellschaft, da komme ich jetzt noch drauf, final drauf zu sprechen, die zwischenzeitlich tatsächlich insolvent gegangen ist. Unser Krankenhaus wäre nicht mehr, wenn wir an die verkauft hätten. Und wo im Hintergrund kriminelle Machenschaften liefen, tatsächlich die dazu führten, dass eben die Kliniken, die in dieser Trägerschaft waren, wirtschaftlich schlechter waren. Mehr möchte ich dazu nicht ausführen. Also der damalige Hauptgeschäftsführer, Vorstand, wie auch immer, ich weiß nicht mehr, wie er sich genau bezeichnete, ist, ich glaube, sogar inhaftiert worden. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe da wirklich mitverhindert, nicht alleine, mit dem Stadtrat natürlich, dass wir an den Falschen verkauft haben. Dann wäre unser Krankenhaus jetzt nicht mehr und dafür gesorgt, dass wir den richtigen, meines Erachtens richtigen verkauft haben. Rhön hat dann an Helios verkauft. Helios, der Dr. De Meo, der dortige Vorstand, hat mir damals gesagt, der Stickeln, alle Zusagen, die Rhön ihm gegeben hat, halte ich 1:1 ein. Dazu gehört zum Beispiel auch die Öffnung der alten Petristicke, dieser alten Wegeverbindung, wo du dann die Wegeverbindung zur Sackstraße hast, ne? Weil, ja, Gesundheit ist für uns alle das Wichtigste, Tommy. Also die Grundlage letztlich für alles. Ich glaube, das war für die Bevölkerung die wichtigste Tat, Entscheidung, wie auch immer.
Guck an, das wusste ich nicht. Danke fürs Teilen, das wusste ich nicht. Das ist super interessant. Gerade weil ich auch mit dem Krankenhaus ein bisschen was verbinde. Der damalige stellvertretende Personalchef, Heinz-Georg Kramme. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst.
Heinz-Georg Kramme, nee, habe ich tatsächlich jetzt nicht vor Augen, ne?
Der ging als Personalchef ans Konstanzer Klinikum, Spitalstiftung Konstanz. Da wurde der Personalchef und ich habe da meinen Zivildienst dort bei ihm in Konstanz gemacht und hatte so wieder eine Verbindung nach Warburg. Und das Warburger Krankenhaus St. Petri, wie ich vorhin sagte, wurde ich auch geboren. Schöne Geschichte. Ich bin auch froh, dass wir das noch haben. Und du hast es ja richtig formuliert. Gesundheitsversorgung ist ein zentraler Aspekt für Menschen, die jetzt hier leben und alt werden und eine Versorgung brauchen, versorgt werden müssen. Meine Frage, Micha, du hast die Nase im Wind gehalten. Du hast gesagt, hier, ey, Kreis, da machen wir so nicht. Nicht Warburg, Stadtrat, wir sind dagegen. Die waren alle ein bisschen genervt mit dir. Deine Haare waren wahrscheinlich noch länger und wehten im Gegenwind. Wie ist das wieder gekittet worden? Und warum haben die dir nicht dann, ja, die Füße abgeschnitten oder sonst was abgeschnitten? Also, warum hast du das überlebt?
Also war für mich sehr schwierig, das muss ich sagen. Die Zeit, insbesondere unmittelbar nach der Zeit mit meinem Vorvergänger Hubertus Beckhaus, ein sehr anerkannter, erfolgreicher Landrat, den ich auch sehr schätze. Aber er und auch die Kreispolitik hat es mir nicht leicht gemacht. Ich war dann schon in deren Augen, wie soll ich sagen, der Verhinderer, wie auch immer. Und das war übrigens auch noch der Fall, als relativ kurz nach der Entscheidung klar war, diese Gesellschaft, an die der Kreis verkaufen wollte, wäre die falsche gewesen. Das wäre der Sargnagel fürs Krankenhaus gewesen. Unser Krankenhaus wäre mit pleite gewesen. Und zwar vielleicht schon vor der eigentlichen Gesellschaft, weil wir damals einen Jahresverlust von knapp 1 Million Euro schon hatten. Nach heutigen Verhältnissen hört sich das gar nicht nach viel an. Damals, das ist ja immerhin 2004 gewesen. Insofern, 22 Jahre her, ist das verdammt viel Geld gewesen. Ich bin gewählt, die Interessen der Bevölkerung in Warburg zu vertreten. Und mit dem Auftrag sozusagen und mit der Erkenntnis, mit dem in Anführungsstrichen Gesetz jetzt auch Selbstbewusstsein, bin ich meinen Weg gegangen, ne? Und irgendwann, also der Hubertus hat tatsächlich darüber nie mehr mit mir gesprochen. Wir haben das Thema einfach ausgesprochen. Bart und irgendwann sind wir dann auch zum Du gekommen. Ich glaube, er hat ja schon auch gemerkt, dass ich grundsätzlich ein ordentlicher Mensch bin und vielleicht auch ganz ordentliche Arbeit mache. Und wie gesagt, ich habe ihn sehr geschätzt. Und das war auch ein sehr guter Landrat für den Kreis Höxter, ohne Frage.
War das der Vorvorgänger oder war das dein direkter Vorgänger als Landrat der Bach?
Das war der Vorvorgänger. Das war Petrus Backhaus, der erste hauptamtliche Landrat des Kreises Höxter.
Mhm. Micha, verstanden. Bürgermeister. Meine Mutter wäre so stolz auf mich, dass wir beide miteinander sprechen, weil die mochte dich auch immer. Die hat mir immer Zeitungsartikel auf den Tisch gelegt, wenn ich vom Studium nach Hause kam und sagte, Thomas, hier wieder der Bürgermeister Stickel, hat mir wieder was hingelegt. Ja, Mama, alles klar.
Das ist ja lieb.
Aber meine Mama wäre stolz. Micha, Du warst lange Bürgermeister und dann kam die Entscheidung, dass du als Landrat kandidierst. Irgendwann ist auch mal gut. Du hast das viele Jahre gemacht. Du hast sehr, sehr gute Ergebnisse gehabt. Kann man im Wikipedia-Eintrag nachlesen. Immer sehr klar gewonnen und wiedergewählt worden. Dann war die Zeit für eine Veränderung. Und jetzt kommen wir mal zu deiner Landratzeit. Also ganz ehrlich, ich bin, wie du es ja vorhin gesagt hast, sozialisiert als Jurist. Ich habe auch mal Kommunalrecht lernen müssen. Das war damals in Rheinland-Pfalz. Ich habe das alles nie so richtig verstanden. Das ist alles echt kompliziert und komplex. Ist ja Jura sowieso und mich hat Kommunalrecht nie interessiert. So, ich war im Allgäu. Diese Geschichte muss ich dir unbedingt erzählen, weil es so prägend war. Und das spielt deswegen eine Rolle, weil du eben auch herausstichst in deiner Art der Amtsführung. Ich bin im Allgäu, bin Personalchef in der Käserei. Wir treffen uns da mit anderen Personalchefs in einer anderen Käserei, nämlich in dem Babyfood-Werk von Nestlé in Bissenhofen. Du bist ja auch, du magst das Allgäu und du magst Bayern. Du kennst das vielleicht sogar. Ja, genau. Ich habe 10 Jahre dort gelebt. Wir haben ein Personalertreffen, Nestlé, Bissenhofen, das Babyfood-Werk. Und dann kommt der Landrat. Der Herr Landrat vom Ostallgäu. Was meinst du, was da los war? Schweigen im Saal. Es wurde irgendwas verliehen, irgendeine Repräsentationsaufgabe. Und dann kam der Herr mit seiner Janka und Krawatte. Das ist alles 25 Jahre her oder 20. Aber ich war was erstaunt, wie dem devot begegnet wurde, diesem Menschen, der Landrat war. Hab das dann mit einer gewissen Missbilligung zur Kenntnis genommen, dass Menschen so sind. Hab aber auch verstanden im Laufe der nächsten Jahre, dass man auch immer trennen muss zwischen dem Amt und dem Menschen. Und es sind immer Menschen, die eine Funktion ausfüllen. Und du bist der Landrat. Das ist eine Verwaltungsaufgabe. Du bist der oberste Verwaltungsbeamte. Oder du wirst nachher nochmal korrigieren, was du genau bist. Weil kein Mensch weiß, was ein Landrat genau macht. Das musst du gleich mal kurz erklären. Aber du füllst das mit deiner Persönlichkeit natürlich aus. Und das finde ich besonders an dir, dass du eben nicht der Krawatten Träger bist, der dann hier so stocksteif wie der Herr Landrat aus dem Ostallgäu da herspaziert, sondern mit deiner Persönlichkeit das machst. Bevor du jetzt sagst, was ein Landrat genau macht, bitte, was? Gib nochmal ein paar Zahlen, Daten, Fakten zum Kreis Höxter. Was hast du vorhin nochmal ganz schnell gemacht? Wie groß sind wir? Wie viele Städte? Wie viele Gemeinden? Wie viele Polizeiautos haben wir? Und was ist ein Landrat? Was macht ein Landrat den ganzen Tag? Wie sieht denn dein Arbeitstag aus? Das sind so die Sachen, die ich mit dir jetzt gerne mal besprechen möchte. Ist ein bisschen wild durcheinander kommuniziert, aber fang mal irgendwie an, such dir raus, womit du anfangen willst.
Ja, vielleicht zunächst mal zur Ehrenrettung des ehemaligen Kollegen aus dem Ostallgäu. Genau. Also es war natürlich eine andere Zeit. Das muss man sagen, auch so die Ämter, Bürgermeister und Landräte haben sich gewandelt. Und auch ich trage gelegentlich Krawatte, also jetzt gerade morgen früh, aber am Samstag überbringe ein Bundesverdienstkreuz, verleihen tut das natürlich der Bundespräsident und der Landrat übergibt dann sozusagen, hält Laudatio und hält an, da trage ich natürlich oder heftet das Bundesverdienstkreuz dann an. Übrigens, auch das ist in Deutschland geregelt, es gibt eine Trageordnung, also man muss eine Handbreite unter dem linken Schulterblick, ist das Blatt, ist das anzubringen, ist in Deutschland ist alles geregelt, sogar das.
Na klar.
Ja, und da trage ich natürlich auch eine Krawatte. Vielleicht noch, Tommy, ganz kurz vorab zur Erläuterung für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn er denn so gerne Bürgermeister war, warum hat er dann aufgehört? Nach 16 Jahren habe ich mir einfach gesagt, so jetzt werden die Kinder, die in dem Jahr deiner ersten Wahl geboren wurden, schon selbst aufgerufen, den Bürgermeister zu wählen. Und die kennen gar keinen anderen. Also alles hat seine Zeit. Ich war der festen Überzeugung, dass das für mich der Zeitpunkt gekommen ist, wo man auch nochmal was anderes machen kann. Ich hatte nicht direkt vor, Landrat zu werden, sondern ich habe sehr früh, nach der zweiten Wiederwahl sozusagen, dann zunächst mal dem damaligen CDU-Stadtverbandsvorsitzenden gesagt, Hubertus Korb war das damals, für mich ist das die letzte Amtszeit, macht euch frühzeitig Gedanken, wen ihr bei der nächsten Wahl ins Rennen schicken möchtet. Ich werde nicht nochmal antreten. So sehr ich dieses Amt liebe und diese Aufgabe liebe, ist es Zeit für einen Wechsel, für auch vielleicht auch mal andere Ideen. Und ich möchte nicht erleben, dafür ist mir das Amt zu wichtig und dafür übe ich das mit zu viel Herzblut aus, dass die Leute irgendwann mal sagen, jetzt wird aber mal Zeit für einen Wechsel. Das war gefühlt bei aller Bescheidenheit nach 16 Jahren tatsächlich noch nicht der Fall. Es waren sehr, sehr viele Ansprachen, die ich bekommen habe, nachdem ich das geäußert habe, warum ich nicht nochmal weitermachen würde und bedauern und so weiter. Ich glaube, das war in weit überwiegenden Fällen auch ehrlich. Es war dennoch die rechte Zeit. Ich wäre auch bereit gewesen, in die freie Wirtschaft zu gehen. Auch da hat es schon Angebote vereinzelt gegeben. Während meiner Amtszeit, aber die kam da de facto natürlich nicht für mich in Frage, weil wenn ich gewählt bin, dann fülle ich das Amt auch aus. Ja, und dann hat sich das mit dem Landrat irgendwie so ergeben. Insofern, als mein Amtsvorgänger da, Friedhelm Spieker, gesagt hat, er tritt nicht nochmal an und dann die Partei auf mich zugekommen ist, sehr schnell. Ich war auch als Sprecher der Bürgermeister 10 Jahre aktiv im Kreis, also die Bürgermeister hat mich zu ihrem Sprecher gewählt und so weiter. Und da habe ich gesagt, ja, klar, ich will sowieso in der Heimat bleiben. Und auch da gilt, nur mit 16 Jahren Erfahrung als Bürgermeister bringt man natürlich wirklich ausgezeichnetes Handwerkszeug mit und habe mich dann zur Wahl gestellt für diesen wunderschönen Heimatkreis, der aus 10 Städten besteht, 124 Dörfern auf 1200 Quadratkilometern Grundfläche mit 140.000 überaus engagierten Menschen. Der Kreis zeichnet insbesondere aus, dass wir ein großartiges ehrenamtliches Engagement haben. Es gibt den sogenannten Glücksatlas. In keinem Kreis in Nordrhein-Westfalen ist das ehrenamtliche Engagement bezogen auf die Bevölkerung so stark ausgeprägt wie im Kreis Höxa. Wir haben darüber hinaus noch sehr, sehr viele Rahmendaten, die meisten nicht auf dem Schirm haben. Das unterscheidet uns dann vielleicht auch von den Rheinländern. Ein rheinländischer Landrat, die rheinländischen Bürgermeister, die würden das jeden Tag wahrscheinlich mit das Plakat vor sich hertragen. Kleiner Smiley dahinter. Na klar.
Kleiner Smiley.
Aber es ist so, das darf man vielleicht durchaus mal erwähnen, wir haben die niedrigsten Lebenshaltungskosten in Nordrhein-Westfalen. Das ist auch nichts, wofür man sich schämen muss. Hier bleibt mehr netto vom Brutto. Hier bleibt mehr hängen. Hier kann man sich Eigenheim, wir haben gerade den Grundstücksmarktbericht rausgesetzt, sozusagen hier kann man sich Eigenheim noch leisten. Hier können junge Familien tatsächlich noch ein Haus kaufen, ein Haus bauen. Wir haben eine der niedrigsten Kriminalitätsraten in ganz Nordrhein-Westfalen. Zweithöchste Aufklärungsquote. Als Landrat ist man ja Chef der Polizei auch sozusagen. Ne? Und vielleicht.
Genau, das wollte ich wissen. Ganz kurz, da bleib mal dabei. Du bist Chef der Polizei. Du bist der oberste Polizist hier bei uns eigentlich, ne?
Ja, ich bin, man muss es, wenn man es sauber haben möchte, wirklich differenzieren. Ich bin der Behördenleiter der Kreispolizeibehörde Höxter. Insofern der Chef der Polizei, ja, ein oberster Polizist, tatsächlich bin ich nicht, sondern das ist unser Polizeidirektor, das ist der Carsten Kautzki. Die Funktion nennt sich Abteilungsleiter Polizei. Da haben wir jemanden, aber tatsächlich Behördenleiter, insofern Chef der Kreispolizeibehörde, bin in dieser Doppelfunktion. Ich, das ist in Nordrhein-Westfalen, wir haben 31 Landräte, jeder Landrat.
Wie viele Polizeiautos haben wir im Kreis Höxter? 2?
Im Kreis Höxter? Nein, Tommy. Also tatsächlich kann ich dir das jetzt nicht seriös beantworten. Wir haben jetzt noch Elektrofahrzeuge bekommen, aber 2, um Gottes Willen.
Nee, okay.
Nein,
nee.
Deutlich mehr. Deutlich mehr.
Entschuldige, mal kurz zur Erklärung. Ich war hier auf Schützenfest oder Osterfeuer, ich weiß nicht mehr, was das war. Und dann habe ich einen sehr netten Polizisten aus Wormeln kennengelernt, der beim Kreis arbeitet, bei dir. Und also beim Kreis Höxter, in Höxter ist. Und er sagte, dass, ich glaube, in Höxter gibt es nur 2 Polizeiautos. Kann das sein? Ist das eine richtige? Auch
nein. Ich denke, es war schon später, Thomas, oder? Nein.
Okay, ihr Lieben, es war später.
Auf der Fläche, nein.
Ja, genau. Ich war sehr erstaunt, dass wir relativ wenige Polizeiautos haben. Das war die Aussage, aber die deckt sich ja auch damit, dass wir die niedrigste Kriminalitätsrate haben. Und dass hier kein falsches Bild entsteht. Kurze Lanze nochmal brechen. Ich bin total froh, happy und zufrieden, dass ich in Deutschland lebe, dass ich in der Demokratie lebe, dass ich in Nordrhein-Westfalen und im Kreis Höxter lebe, um es mal runterzubrechen, weil ich weiß, wenn ich die Polizei anrufe, dann kommt die. Das ist meine Aussage. Wir haben eine funktionierende Verwaltung, wir haben eine funktionierende Polizei, Justiz und wir haben die Sachen funktionieren. Es gibt ganz viele Sachen, die man besser machen kann und muss. Das ist unstreitig, aber insgesamt funktioniert dieser Staat. Und das macht mich froh und glücklich. Und deswegen an alle Menschen, wir haben genug Polizeiautos im Kreis Höxter. Ich habe irgendwas falsch verstanden offensichtlich.
Also nachts sind nicht alle unterwegs. Vielleicht war das der Hintergrund des Gesprächs. Tatsächlich sind nachts natürlich nicht alle Polizeifahrzeuge, die tagsüber im Einsatz sind, wo naturgegebenermaßen auch mehr passiert, unterwegs. Wir haben einen großen Flächenkreis und da immer mehr Verkehrsflächen außerhalb geschlossener Ortschaften, wo höhere Geschwindigkeiten zulässigerweise gefahren werden dürfen. Und da kommt es dann auch eher mal zu schwereren Unfällen. Und da brauchen wir natürlich tagsüber mehr Fahrzeuge im Einsatz als nachts. wobei ich damit nicht die zwei meine, also damit nicht bestätigen möchte oder sagen möchte, dass nachts nur zwei Fahrzeuge im Einsatz sind. Aber wahrscheinlich seid ihr in dem Kontext auf eine niedrigere Fahrzeugzahl gekommen.
Irgendwas war da. Auf jeden Fall bist du der Oberste. Du bist im Kommunalrecht der Oberste, wie nennt man das, Hauptverwaltungsbeamter bist du, ne?
Das nennt man auch Verwaltungsbeamte. Landräte sind tatsächlich, ist das die oberste Ebene, die unmittelbar von der Bevölkerung gewählt wird. Danach kommt Regierungspräsident, wenn man das so, ich sag mal, das darf man nicht hierarchisch sehen, aber wenn man das so nach oben jetzt weg definiert, die Regierungspräsidentin, in unserem Fall die Anna-Katharina Böllig, die wird ernannt vom Ministerpräsidenten, also wird nicht direkt gewählt. Der Ministerpräsident selbst wird vom Landtag gewählt. Also es gibt oberhalb der Landratsebene niemanden, der unmittelbar von der Bevölkerung gewählt wird. Darunter, in Anführungsstrichen, das meine ich auch nicht hierarchisch, noch die Bürgermeister, also auf kommunaler Ebene und auf Kreisebene, Landrat und sonst sind das mittelbare Wahlen.
Was findest du am geilsten an deinem Job? Was macht dir am meisten Spaß?
Die Begegnung mit den Menschen auf den Veranstaltungen, auch auf den Festen, ist für mich das Wichtigste nach wie vor. Da merke ich immer wieder, wie die Menschen, unheimlich stark die Menschen mit ihrer Heimat verbunden sind, was sie alles für ihre Ortschaften auf die Beine bringen, ehrenamtlich. Da gibt es so viele, da gibt es die Vereine, Sportvereine, Musikvereine, die Feuerwehren, die freiwilligen Feuerwehren, die, das sage ich oft und gerne, im wahrsten Sinn des Wortes täglich bereit sind, für uns durchs Feuer zu gehen. Die ehrenamtlich im schlimmsten Fall ihr eigenes Leben und ihre eigene Gesundheit bereit sind zu opfern, um Hab und Gut, Leben und Gesundheit ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger zu schützen. Wo gibt's sowas? Das ist schon für mich, ich will das nicht differenzieren und auch keine Wertung ins Ehrenamt bringen, aber das ist schon eine besondere Form, ein Stück weit auch der Nächstenliebe. Und das, nochmal, ehrenamtlich, wenn wir auch, das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu, wenn wir die ehrenamtliche Freiwillige nicht hätten, hauptamtlich könnte man die gar nicht bezahlen. Da wären die Kommunen nicht in der Lage zu. Aber die Frage stellt sich ja Gott sei Dank gerade.
Also die Begegnung mit den Menschen ist das, was dir Spaß macht an deinem Job. Wie ist denn das mit der Gestaltungsmöglichkeit? Ich kann mir ja vorstellen, dass die Bürger, oder nochmal ganz kurz ein kleiner Exkurs, ich schreibe dir eine Mail, du antwortest. Und du bist nicht der Einzige, der dir eine Mail schreibt. Du kriegst viele Mails und du beantwortest alle Mails. Ich glaube, das ist auch ein Zeichen, das tust du, das habe ich von anderen Menschen auch gehört. Da gibt es auch bestimmt so eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was möglich ist, was der Hauptverwaltungsbeamte, der Landrat Michael Stickeln in der Person Michael Stickeln, in der Rolle als Landrat, was der tun und gestalten kann und dem, was die Menschen denken, was der gestalten können müsste. Und ich kann mir doch vorstellen, dass du ganz viele Mails kriegst und Leute sagen, boah, Micha, was ist denn das für ein Scheiß hier? Kannst du dich mal drum kümmern? Mach mal hier, mach mal da. Ihr Politiker seid doch eh alle faule Kröpfe. Macht mal irgendwas. So, wie hoch ist der Anteil von Hilflosigkeit, wo du nichts gestalten kannst? Und wo kannst du was gestalten, wo du richtig das Leben besser machen kannst und wo du unbürokratisch entscheiden kannst und wo du jetzt, wie jetzt geschehen, da Tempo 70 eingeführt hast bei diesem schweren Verkehrsunfall, wo du einfach durchentschieden hast. Aber wie groß ist denn der Anteil von deiner Entscheidungsfähigkeit und wie gehst du mit Hilflosigkeit um? Das sind die beiden Fragen.
Okay, ja, fangen wir vielleicht mal an der Entscheidungsfähigkeit. Machen wir das einfach mal in Summen fest. Wir haben ein Haushaltsvolumen 2026 im Kreishaushalt von 382 Millionen Euro. 2%. 2% ist viel, ja. Aber für einen Kreis unserer Größenordnung völlig normal. Also kein überragend großes Haushaltsvolumen. 2% davon, lieber Tommy, sind freiwillige Ausgaben. Ich sage mal Bereiche, mit denen wir wirklich gestalten können. 2%, 98% sind gebundene Leistungen letztlich. Wodurch auch immer, durch Gesetze, Verordnungen, durch Leistungsansprüche, die Bürgerinnen und Bürger in den unterschiedlichsten Bereichen gegen uns haben dürfen.
Also du kannst über 38 Millionen kannst du entscheiden, nicht mehr. 38 Millionen ist das, was eine freiwillige Leistung ist. 380 Millionen, ah nee, falsch.
382 Millionen, sagen wir mal, in Summe mit allem drum und dran kannst du sagen, irgendwo 8 Millionen, die rein freiwillig sind, sozusagen. Ne, sage ich mal, ne, Judex not calculat.
Genau.
Leider, Juristen können nicht rechnen oder rechnen.
Genau.
Ich bin auch kein Lateiner.
Sehr gut.
Vielleicht genau nur da. Weiß ich nicht. Nicht aus Asterix und Obelix, ja, so ungefähr. Dazu gibt es natürlich Fördermittel, die muss man oben rausrechnen. Also das ist jetzt ja die eigene sozusagen in Anführungsstrichen Verfügungsmasse, über die man im Groben sehr selbst entscheiden kann. Vielleicht zu der einen Frage noch. Tatsächlich ist mir wichtig, dass alle eine Antwort bekommen. Immer eine offene, ehrliche Antwort, die auch den Anspruch habe ich immer relativ zeitnah erfolgt, dass die Antwort nicht jedem immer gefällt und dass ich nicht jedem helfen kann. Das liegt in der Natur der Sache. Das ist so. Punkt eins. Punkt zwei, gibt es aber auch Sachen, die man entscheiden kann. Und was mich im Moment sehr glücklich macht, muss ich sagen, dass der Kreistag einstimmig meinem Vorschlag gefolgt ist, dass wir die Vereine entlasten. Und zwar in der Form, dass sämtliche Schützenvereine, auch andere Vereine, aber nehmen wir mal die Schützenvereine, die zum Beispiel eine Straßensperrung beantragen für einen Schützenfestumzug, die Abnahme von Schießständen beantragen. Das sind alles gebührenpflichtige Tatbestände. Es gibt eine Landesgebührenordnung. Das Land schreibt den Kreisen vor, dafür müsst ihr eine Gebühr erheben in dieser und dieser Größenordnung. Und die Einnahme aus dieser Gebühr, liebe Kreise, dürft ihr behalten. Und da habe ich gesagt, nee, ich persönlich will an Vereinen kein Geld mehr verdienen. Kein Cent. Und habe dem Kreistag deshalb vorgeschlagen, wir verzichten einfach auf die Gebühr. Wir dürfen das formell nicht, deswegen regeln wir das jetzt intern über ein sogenanntes Verrechnungskonto, schreiben mit der Genehmigung über die Straßensperrung und so weiter dem Verein, dafür wird diese und diese Gebühr fällig, die verrechnen wir auf dem Verrechnungskonto mit einem kreiseigenen Förderprogramm. Das heißt, ab sofort, ab diesem Jahr brauchen die Schützenvereine an den Kreis keinerlei Gebühren für die Straßensperrung und so weiter mehr entrichten. Das ist natürlich eine, wenn man so will, jetzt keine bauliche Gestaltung oder wie auch immer, aber das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges und ehrlich offen gemeintes Signal, wie wichtig uns das Ehrenamt ist. Ansonsten kannst du verhältnismäßig in der Wahrnehmung der Bevölkerung als Bürgermeister mehr gestalten als als Landrat. Das ist so. Wir sind Träger unserer drei Kreisberufskollegs. Die liegen mir sehr, sehr am Herzen. Wir investieren dort nachhaltig und ständig in eine extrem gute Ausstattung, wo wir in vielen Bereichen auch Blended Learning Projekte oder Digital Being Social in Brakel beispielsweise habe ich da vor Augen, wo wir wirklich auch beispielgebend landesweit sind mit Lernformen und mit Unterrichtsmethoden. Erst jetzt haben wir wieder einen Bewilligungsbescheid bekommen über 2,8 Millionen Euro, wo wir den Bereich Logistik ausbauen wollen. Es wurden moderne Ausbildungsgänge, Berufsschulausbildung im Bereich Logistik mit landesweiter Vorreiterrolle übernehmen wollen. Aber ansonsten, ja, wir sind zuständig für Abfall beispielsweise. Genau, interessantes Thema vielleicht. Wir haben auch das landesweit die geringsten Abfallmengen je Kopf im ganzen Land Nordrhein-Westfalen. Aber wir geben uns damit nicht zufrieden. Wir wollen der erste Kreis, der erste Zero-Waste-Kreis deutschlandweit werden. Nicht, um das am Klingelschild zu haben, sondern weil wir sagen, es ist wichtig, die Abfallmengen weiter zu reduzieren. Der beste Abfall ist der, der erst gar nicht entsteht. Wir haben mehrere Repair-Cafés im Kreis Höxter. Wir versuchen auch, Nachhaltigkeit im Bereich sogar unserer Deponien zu realisieren. So wird auf der nachgesorgten Abfalldeponie hier in Warburg, die werden wir mit Photovoltaik bestücken und der Ertrag aus dieser Sonnenenergie wird also auch den Gebührenhaushalt Abfall damit stabilisieren. Also es gibt eine ganze Menge an Aufgaben, aber in der Wahrnehmung der Bevölkerung ist natürlich eher, ich sage das mal, das meine ich jetzt nicht respektierlich, aber ob die Straße vor der Haustür gemacht ist, der Bürgersteig neu ist oder wie auch immer, das nimmt die Bevölkerung mehr wahr. Wir sind als Kreis halt so die Ebene in Anführungsstrichen darüber, mit eher übergeordneten Themen, Rettungsdienst, Bevölkerungsschutz, ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Da sind wir sehr gut aufgestellt und da haben wir auch eine sehr hohe Verantwortung, dass wir schnell in diesem Flächenkreis mit unseren Einsatzmitteln an Ort und Stelle sind, wenn Hilfe benötigt wird. Also der Kreis Höxter ist Träger des Rettungsdienst im Kreis Höxter natürlich.
Also ich halte mal kurz fest, du hast es schön formuliert, dass ihr sehr viele wichtige übergeordnete Aufgaben habt, aber die Gestaltung liegt eher auf der kommunalen Ebene. Und meine Frage, das, und damit will ich es jetzt aber nicht kleiner machen, sondern du hast ja genug zu tun, da ist ja genug.
Ja, das glaube ich schon, ja.
Ja, du, ich sehe ja, was du an Terminen durchballerst und wo du überall bist und welche Repräsentationen und wo du im Aufsichtsrat bist, in deiner Rolle als Landrat und Sparkasse hier und Aufsichtsverband dort. Das wird, glaube ich, unterschätzt von den Menschen, wie anstrengend das ist. Und meine, was mir die ganze Zeit schon auf dem Herzen liegt, ist, wie schützt du dich? Weil ich glaube ja schon, so wie ich dich kenne, bist du ja schon so ein Menschenmensch. Ich habe das Menschenfänger genannt. Ich halte dich für einen Menschenmensch. Dir sind Menschen wichtig. Du bist nicht so eine abgerockte, zynische Knallfroschtüte, der alles egal ist.
Nee, bist du nicht.
Das will ich einfach nur nochmal formulieren. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Du machst super Werbung für den Kreis Höxter. Das ist mir auch aufgefallen. Du hast es ja gerade gesagt, wir sind günstige Lebenshaltungskosten. Leute, kommt her. Ich kann das wirklich nur teilen. Und dieser Podcast, den ich ja hier sozusagen ehrenamtlich oder aus Spaß an der Freude mache, ich will ja kein Geld damit verdienen, ich mache das aus Spaß, bringt vielleicht auch ein paar Leute dazu, darüber nachzudenken, wenn sie das hier in 3, 4, 5 Jahren hören, mal in den Kreis Höxter reinzuschnuppern. Denn mir fällt auch auf, mit der Rückkehreragentur, die ihr da habt, mit Bildungsangeboten, Webseiten für junge Leute. Ich war letztens beim Unternehmerfrühstück hier in Warburg mit dem Bürgermeister, mit dem Tobi Scherf und den Leuten aus der Wirtschaft hier. Und ich war ganz überrascht, dass wir so ein Angebot haben auf der Website, wo junge Leute sich informieren können, was es überhaupt für Ausbildungsbetriebe gibt. Und da sagte die Dame, die das vorgestellt hat, gibt's nirgendwo in Deutschland. Die fragen in Berlin nach uns und wir fahren nach Berlin, um denen das vorzustellen. Das ist dann wohl so. Also du machst ganz viel Werbung für den Kreis Höxter, für den ländlichen Raum hier mit einer großen Leidenschaft und einer großen Liebe. Wie schützt du dich, Alter? Das kann doch nicht sein. Du kannst doch nicht die Kerze von beiden Seiten immer abbrennen. Du musst doch irgendwie auch mal Pause machen. Wie geht denn das?
Meine Kraftquelle ist die Familie meiner Frau Christina und unsere beiden Jungs und auch der Ausgleich in der Natur. Und wenn Ferien sind, wenn die Jungs also Schulferien haben, fahren wir auch immer weg. Ich muss dann auch wirklich weg. Ansonsten gibt es Zeiten, wo das an Grenzen geht. Also wenn du, ich sag mal, mehrere Tage hintereinander 14, 16 Stunden Arbeitstag hast, die sitzt du ja nicht ab. Du bist immer irgendwo gefordert. Man muss nicht immer reden, aber wenn man in einem Aufsichtsrat sitzt und das ernst nimmt, oder ich nehme jedes Mandat sehr ernst, da muss man sich vorbereiten, da muss man in der Sitzung auch dabei sein und nicht nur da sitzen und an den Feierabend denken, sage ich mal, sondern wirklich bei der Thematik sein und im Thema sein. Und dann kommt das schon mal vor, das ist so, dass man abends wirklich echt geschafft ist. Ansonsten muss ich sagen, wenn einem die Arbeit Freude macht, dann gibt einem das auch so viel Kraft und Energie. Ich weiß ja, wofür ich das tue. Und ich versuche, mich fit zu halten, indem ich, du kennst ja meinen Tagesablauf, ich stehe morgens um 5 auf, wenn alles gut läuft, laufe ich eine halbe Stunde. Das heißt, wenn der Schreibtisch das zulässt, dann dusche ich, dann fahre ich ins Büro und bin dann irgendwo 6:45 in Höxter. Wenn der Schreibtisch zu voll ist, die Zeit morgens ist halt besonders wichtig und wertvoll, weil effektiv, dann laufe ich nicht, stehe ich auf und sitze um 5:30 im Auto und bin dann um 5:45 in Höxter im Büro. Und in der Zeit kriege ich viel nicht nur vom Tisch, was mir wichtig ist, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht lange auf ihre Unterlagen, Unterschriften, die auch immer warten müssen, sondern ich gehe auch top vorbereitet in den Tag. Ich weiß, was der Tag bringt, welche Sitzung, welche Anforderungen, ich bin im Thema und weiß ich nicht, das gibt mir auch Kraft. Das kostet nicht nur Kraft, das gibt mir auch Kraft, weil ich weiß, wofür ich das tue. Aber in der Tat muss man manchmal von außen den Fingerzeig kriegen und sagen, so mal lieber, jetzt mach doch mal auch mal eine kleine Auszeit oder wie auch immer.
Ja, verstanden. Micha, ich würde jetzt gerne mal so ein paar Fragen abfeuern. Du weißt ja, dass ich als Ex-Personaler auch gerne mal so freche Fragen stelle.
Ja.
Einmal ein paar so schnelle Fragen. Ist vielleicht doof, aber ist egal. Ich mach's einfach mal. Mal schnelle, spontane Antwort.
Hau raus, ja.
Wer bist du in 3 Worten?
Mensch, Familienvater, Vereinsmensch.
Weißt du, was dich zu einem besseren Menschen gemacht hat? Wer oder was hat dich zu einem besseren Menschen gemacht?
Erziehung, Sozialisierung in Anführungsstrichen im Verein und ich glaube auch eine ganz gute Grundveranlagung.
Mhm. Eine schwierige und auch fiese Frage, ein bisschen fies. Warum liebt deine Frau dich?
Das musst du sie fragen.
Sehr gut.
Frag sie.
Ja, ich frage Christina. Ja, mache ich schon. Ich habe das mal einen Manager gefragt. Das war eine ganz coole Situation. Ich führe ja mal so Interviews und beruflich. Und dann frage ich ihn ja, warum liebt ihre Frau sie? Und dann holt er sein Handy raus und sagt, warte mal, Schulz, ruft dann an. Hier, Schatz, du weißt ja, wo ich gerade bin, hier bei dem Schulz. Der hat eine Frage an dich. Zack. Und dann gibt er mir das Handy rüber.
Sehr gut reagiert.
Boah, das war mir so peinlich. Ja. Aber er hat das gut gemacht. war total kongruent, was sie sagte. Micha, was muss besser werden in dieser Welt und was tust du dafür?
Also ich versuche durch meine Arbeit und durch meine Art und Weise, wie ich auch den Menschen begegne, dafür zu werben, dass wir uns mit gegenseitigem Achtung und Respekt begegnen. Das muss besser werden. Es ist eine Katastrophe, in was für einer Welt wir im Moment sind. Und für mich ist die Einbürgerungsfeier auch übrigens ein emotionaler Moment, wenn die Menschen, die oft auf ihre Einbürgerung in die deutsche Staatsbürgerschaft sozusagen, wo die lange darauf hingearbeitet und gefiebert haben, und wenn ich dann sozusagen die Einbürgerungsurkunde übergebe, dann sieht man, wie wichtig den Menschen das ist. Und dann habe ich dort manchmal 50, 60 Menschen tatsächlich auf 20 Nationen sitzen. Auch aus Nationen, die in ihren Heimatländern gegeneinander Krieg führen. Aus Russland und der Ukraine beispielsweise. Und ich nutze diese Einbürgerungsfeier dann immer, das ist tatsächlich mir auch sehr wichtig, das versuche ich immer selber wahrzunehmen, den Termin, da hören wir die Europa-Hymne sozusagen oder die Freude, und da ist ja auch dann, und wir spielen bewusst den Text mit ein, alle Menschen werden Brüder, so hat man ja damals gesprochen, heute würde man sagen, alle Menschen werden Brüder, Schwester, wie auch immer, wo dein sanfter Flügel weilt, und dann, das nutze ich dann immer, um zu sagen, das wünschen wir uns doch alle wirklich auf der Welt, dass wir uns gegenseitig mit Liebe, Respekt, Achtung begegnen, dass jeder seine Religion leben darf, dass jeder seine Kultur leben darf und dass wir diesen unsäglichen Krieg in der Welt irgendwann gemeinsam beenden. Also das, dann ist es immer mucksmäuschenstill. Ich glaube, das trifft auf fruchtbaren Boden bei den Menschen, weil wir sitzen da, schau mal, da sind 22 waren es, glaube ich, beim letzten Mal Nationen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, sagen wir mal 22 Nationen, kommst du in Stolpern, jede Wette. Aber so viel gibt's auf der Welt, also das sind ja nicht alle. Und wie gesagt, da gibt's Nationen, die miteinander im Krieg sind. Und die Menschen sitzen bei mir in der Kreisaula und kriegen ihre Einbürgerung in deutsche Staatsform. Und ich sage immer, vergessen Sie Ihre Heimat nicht, vergessen Sie Ihre Wurzeln nicht, vergessen Sie Ihren Glauben nicht, vergessen Sie Ihre Tradition nicht. Respektieren und wertschätzen Sie unsere Tradition, unseren Glauben, unsere Traditionen und Werte. Ganz genau. Also ich versuche das dadurch meinen Beitrag zu leisten. Das war ja eben eingangs schon mal das Thema, dass ich jedem und jeder gegenüber unvoreingenommen auftrete mit einer im bildlichen Sinne ausgestreckten Hand.
Da kannst du auch wirklich stolz drauf sein. Und wenn ich mal selbstkritisch auf mich so gucke, das ist eine Sache, die ich auch noch lernen kann. Ich versuche das auch, jedem unvoreingenommen gegenüberzutreten. Aber mir gelingt das ehrlicherweise nicht immer. Mir gelingt das schon oft, aber da habe ich durchaus noch Potenzial für mein Leben, weil wir ja alle auch Bilder im Kopf haben und Vorurteile und geprägt sind und irgendwelche Muster, mit denen wir durchs Leben laufen. Also was ich sagen will, ist, ich will ja gar nicht von mir sprechen. Ich verstehe, was du sagst. Ich finde das sehr, sehr schön. Und ich halte das auch für richtig. Gerade diese Situation, die du beschreibst, kann ich mir sehr gut vorstellen, Menschen einzubürgern in dieses großartige Land. Und ich glaube, das teilt uns nicht nur, dass wir waren ja gar nicht auf der gleichen Grundschule, das haben wir ja falsch.
Beide auf einer Bekenntnisgrundschule, katholische Grundschule.
Genau. Also wir waren beide auf einer katholischen Grundschule. Ich glaube, wir haben beide ein klares Wertefundament und das finde ich wirklich schön und du hast wirklich schöne Dinge gesagt. Wir können eigentlich fast schon zum Ende kommen. Ich habe noch eine Frage, um dann danach vielleicht einen Abbinder zu machen. Gibt es noch irgendwas, Micha, was du sagen möchtest? Gibt es noch irgendwas für die Runde hier, bevor ich meine Abschlussfrage stelle und dann hier abbinde? Gibt es noch irgendwas, worüber du sprechen möchtest? Wir haben Zeit, wir können noch eine Stunde weiterquatschen, aber mir sind eigentlich jetzt die guten Fragen ausgegangen. Ich das alles fragen können, was ich von dir wissen wollte. Ich weiß, was ein Landrat macht. Ich weiß es besser jetzt, was ein Landrat macht. Ich habe eine Idee, wo dein Herz tickt. Und auch wenn du für eine andere Partei stehst, als für die ich stehe, das ist ja nicht schlimm. Wir sind ja beide auf dem Boden dieses Grundgesetzes. Und ich habe einen hohen Respekt für deine Partei, für die CDU. Ich habe die auch öfter gewählt. Aber mein Herz schlägt dann eher nochmal ein bisschen woanders. Ja, das kann man ja ruhig sagen, ist ja nicht schlimm. Ich bin ja schon eher so ein Rot-Grüner und da habe ich ja auch genug Gegenwind im Moment hier. Das macht ja nichts. Solange wir alle das Gute wollen und das Richtige wollen, dann kann man ringen miteinander und kann sich streiten, solange man sich mit Respekt und auf Augenhöhe begegnet. Das ist alles, was ich erwarte von den Menschen, mit denen ich spreche. Meine Frage war, Micha, gibt es noch was, worüber du sprechen möchtest?
Nein, also ich wüsste jetzt auch nicht, aber das, was du zuletzt angesprochen hast, ist vielleicht auch ein ganz schönes Thema. Tatsächlich, wenn man sich im demokratischen Spektrum der Parteien bewegt, dann sollten wir gerade auf kommunaler Ebene vernünftig miteinander umgehen, denn die kommunalen Themen, das sind in der Regel keine parteipolitischen Grundsatzthemen. Die Menschen erwarten von uns vor Ort, und zwar vollkommen zu Recht, dass wir nicht parteiideologisch unterwegs sind, sondern dass wir Herausforderungen meistern und Chancen ergreifen. Völlig unabhängig, ob schwarz, grün, gelb oder rot. Das spielt keine Rolle. Vernünftig miteinander umgehen. Meine Prägung, meine Grundüberzeugung stimmen nach wie vor am meisten mit dem auch Grundsatzprogramm der CDU überein. Das heißt aber nicht, dass ich mit jeder Maßnahme oder auch nicht mit jeder Personalie einverstanden bin. Und dennoch finde ich mich da vom Wertefundament am besten nach wie vor aufgehoben. Aber auf kommunaler Ebene, wie gesagt, spielt für mich das tatsächlich keine Rolle. Auf Landes-, Bundesebene anders. Ich erlebe das selbst auch schon, wo es eine größere Rolle spielt tatsächlich, weil die Strukturen so sind, wie sie sind. Ich bin auch gewähltes Mitglied der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe, hab da auch relativ häufig dann in Münster entsprechende Sitzungen. Da merkt man schon, da ist die Struktur, das nennt sich auch Westfalen-Parlament, so ähnlich wie im Landtag. Und da spielen auch bei Entscheidungen auf der Ebene, Landschaftsverband hat 21.000 Beschäftigte. Also kannst du dir vorstellen, in der Größe, in der Ausdehnung, dass da auch tatsächlich Parteipolitik schon eine größere Rolle spielt. Da gibt es Koalitionen und. Und das gehört eben auch noch zur kommunalen Ebene. Der Landschaftsverband wird ja zum Beispiel bezahlt über die Kreise, die Städte über die Kreisumlage, und wir finanzieren den Landschaftsverband als Kreise über die sogenannte Landschaftsverbandsumlage. Ansonsten auf kommunaler Ebene, also darunter auf Kreisebene und Ebene der Städte, finde ich, ist Parteipolitik insbesondere ein Instrument zur, in Anführungsstrichen, Unterscheidung, vielleicht auch Profilschärfung, wie auch immer man das nennen will, zu Wahlzeiten, aber in dem Tagesgeschäft sollte es keine Rolle mehr spielen.
Genau. Ich gucke an, da haben wir ganz am Ende nochmal über Politik gesprochen, was wir ja die ganze Stunde irgendwie ausgespart haben. Das ist also Parteipolitik, meine ich natürlich. Jetzt stelle ich dir die Frage, die ich in diesem Podcast jedem Gast stellen werde. Du bist ja erst der zweite, mit dem ich spreche, und wir sind da noch ganz am Anfang. Jetzt kannst du nochmal ganz in Ruhe nachdenken, ausholen. Du hast dann das vorletzte Wort. Ich habe natürlich das letzte Wort hier.
Wie immer. Du hast das letzte Wort.
Also die letzte Frage, bevor ich mich bedanke und den Abbinder mache, und du kannst das so ausführlich beantworten, wie du möchtest. Lieber Michael, was ist dein Tipp für ein zufriedenes Leben?
Für ein zufriedenes Leben, mein Tipp. Verbieg dich nicht, sei wie du bist, umgib dich da, wo es möglich ist, mit den Menschen, die dir Kraft geben und nicht Kraft ziehen, und mach das, was du machst, mit voller Überzeugung und mit Leidenschaft, mit Liebe zu dem, was du machst. Und wenn du das nicht kannst, veränder dich beruflich.
Großartig. Lieber Michael, das hat mir sehr viel Freude gemacht, dich hier zu haben. Das war ein sehr anregendes Gespräch. Ich danke dir von Herzen für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit, für deine Unverstelltheit und für deine Zeit, die du hier reingegeben hast. Dankeschön. Ich mache gleich noch einen letzten Satz. Danke, mein Lieber. Es hat mir Spaß gemacht. Danke, danke, danke.
Ich danke auch ganz herzlich, lieber Tommy. Ein tolles Format, dein Podcast. Ich wünsche dir für die kommenden, und da sind ja interessante Persönlichkeiten, ich darf das nicht verraten, werde das auch nicht verraten, aber kann vielleicht ein bisschen neugierig machen, die du noch in der Agenda hast. Ich wünsche dir da genauso viel Freude dabei, dir und natürlich deinen Partnern im Podcast, wie es mir gemacht hat. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ein tolles Format. Und ich werde gespannt reinhören in unseren eigenen Podcast, aber auch in die noch kommenden. Das ist ja der Vorteil eines Podcasts. Man muss es nicht einer gewissen Zeit machen wie im Radio, sondern man kann es hören, wann es zeitig passt. Und das ist für mich besonders wichtig.
Super, lieber Michael, vielen herzlichen Dank. Ihr Lieben, frohes Schaffen in die Runde. Wenn es gefallen hat, gerne auf der jeweiligen Lieblingsplattform beprahlen und bewerten und in 2 Wochen wieder in die neue Folge reinhören. Macht's gut, mit meinen besten Wünschen für den Dreiklang Gesundheit, Glück und Liebe. Servus.